Kürzlich habe ich mit einem Bruder, der recht eigensinnig ist und sich selbst immer mal wieder in den Mittelpunkt stellt, manchmal schon fast peinlich, habe ich in einem ernsten Gespräch mit ihm über Matthäus 6,33 gesprochen. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Den Vers habe ich ihm vorgelesen und da hat er, ich glaube fast, da fehlt etwas. Nun, lassen wir es noch so. Also ich habe ihm diesen Vers vorgelesen und dann sagt er, wie aus der Kanone geschossen, ja genau, darum geht es mir. So lebe ich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er sagt, wie aus der Kanone geschossen, so lebe ich. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du, das macht mir richtig Angst. Wie kannst du so etwas Schwerwiegendes so schnell sagen? Und ich habe ihm das nicht, habe ihm gesagt, das sage ich nicht nur zu dir, das beschäftigt auch mich selber. Diese Herausforderung trachte ich wirklich zuerst nach dem Reich Gottes in meinem Leben. Ich war in jener Zeit, wie ich mit ihm gesprochen habe, gerade dabei, eine Predigt vorzubereiten. Man hat mich gebeten, eine Predigt zu machen zum Thema Geben in der Gemeinde. Das ist sicher nicht nur in Österreich ein Thema, sicher in jeder Gemeinde immer wieder mal ein Thema, das Thema Geld. Und beim Nachdenken über diese Frage, da bin ich auf ganz andere Gedanken gekommen. Ich habe gedacht, das Geben ist eigentlich nur ein Unterthema von etwas viel Größerem. Es geht um viel mehr. Es geht letztlich um das Reich Gottes, um Gottes Willen. Es geht um die Frage, wie sehr ich Gott liebe. Das ist die Grundfrage. Und so bin ich auf das größte Gebot gestoßen, wie es Jesus formuliert hat in einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern kurz vor seinem Tod. Und ich möchte diesen Text lesen, Matthäus 22, 34 bis 40. Da heißt es Folgendes. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich möchte diesen Text überschreiben mit dem Thema die größte Herausforderung unseres Christenlebens. Drei Gedanken beschäftigen uns dazu heute Morgen. Erstens in der Auseinandersetzung, zweitens Gott wirklich lieben und drittens unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Kommen wir zum ersten Gedanken in der Auseinandersetzung. Jesus ist bereits in Jerusalem eingezogen. Heute ist ja Palmsonntag. Heute denken wir an diesen Einzug in Jerusalem. Der ist jetzt schon hinter Jesus. Er ist bereits in Jerusalem. Dieser Einzug, wir wissen es, er geschah unter großem Triumph des Volkes. Jesus steht jetzt in seiner letzten Lebenswoche. Diese letzten Lebenswoche ist gekennzeichnet durch eine ganz intensive Unterweisung der Jünger, wie wir das beispielsweise im Johannesevangelium sehen können. Andererseits gab es in dieser Woche auch extreme Herausforderungen mit dem Establishment, mit den religiösen Führern in jener Zeit. Diese waren in zwei Parteiungen aufgespalten. Und diese letzte Woche Jesu war geprägt davon, diese zwei Parteien versuchten Jesus zu überführen, um einen Grund zu finden, ihn gefangen zu nehmen. Sie waren seine Feinde, könnte man sagen. Schlussendlich führte das dann auch zum Verrat von Judas, dann zur Verhaftung Jesu, zum Gerichtsprozess gegen Jesus vor Pilatus und Herodes und schließlich zur Kreuzigung Jesu auf Golgatha. Wir stehen also in einer Woche, in der Passionswoche, in der Jesus in großen Auseinandersetzungen stand. Wie gesagt, die religiösen Führer versuchten krampfhaft einen Verhaftungsgrund zu finden und sie stellten ihm Fallen. Diese Fallen haben sie als theologische Auseinandersetzungen getarnt, aber in Wirklichkeit wollten sie ihn einfach einen Grund finden, um ihn festzunehmen. Unmittelbar vor unserem Text waren die sogenannten Sadduzäer dran. Das waren die Liberalen damals. Es waren Rationalisten, Politiker. Es ging ihnen um ihre Macht und nicht um die Religion eigentlich. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung und sie glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod. Die Pharisäer, das waren die Konservativen, die hassten diese liberalen Konkurrenten. Die Sadduzäer wollten Jesus zu Fall bringen und sie haben ein ganz raffiniertes Beispiel konstruiert und damit die Auferstehung von den Toten und ein Leben nach dem Tod ins Lächerliche gezogen. Und Jesus hat ihnen schriftkundig und mit Logik und Verstand eine dermaßen gute Antwort gegeben, dass die Sadduzäer verstummten. Wörtlich steht in unserem Text, Jesus stopfte ihnen das Maul. Unsere Übersetzungen sind da Vornehmer. Jesus brachte sie zum Schweigen, steht in unseren Übersetzungen. Aber im Griechischen ist das richtig Therapie. Er stopfte ihnen das Maul. Darüber freuten sich die Pharisäer. Das ist interessant. Gemeinsam wollten sie Jesus zu Fall bringen, aber intern nutzten sie Jesus auch für ihr eigenes Hickhack. So sind Menschen. Wir sehen Jesus also in großen Auseinandersetzungen ganz unterschiedlicher Art. Und in diesen Auseinandersetzungen, ja ausgelöst durch sie, kommt Jesus auf ein Thema, das nun wirklich zentralst wichtig ist. Man könnte so sagen, es gab verschiedene Kriegsschauplätze, verschiedene Themen in dieser Woche Jesu. Aber das Thema, das wir jetzt miteinander bedenken wollen, das wir hier finden in unserem Text, führt zur zentralsten Herausforderung auch für uns heute. Wir mögen auch in vielen Auseinandersetzungen stehen. Wir mögen viel miteinander diskutieren. Viele Themen mögen aufkommen, wie beispielsweise eben das Thema Geben in der Gemeinde, wo wir dann auch diskutieren können. Aber alle diese Themen hängen eigentlich an einem. Sie sind einem untergeordnet. Man könnte so sagen, wenn wir dieses zentrale Thema verstehen und beginnen, in unserem Leben zu lösen, dann müssten sich eigentlich auch alle anderen Fragen mit der Zeit klären lassen. Die Pharisäer provozierten Jesus. Sie provozierten ihn, dass er dieses wichtige Thema angesprochen hat. Wie erwähnt, sie freuten sich klammheimlich darüber, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hatte. Aber nun versuchten sie Jesus erneut und sie stellten ihm eine raffinierte Falle. Eigentlich haben sie einen vorgeschickt, der diese Falle gestellt hat. Es war ein ganz besonders raffinierter, hochgebildeter und intellektueller Gesetzeslehrer. In unserer Sprache müsste man so sagen, jetzt schickten die Pharisäer einen ihrer besten Theologieprofessoren vor. Er sollte Jesus zu Fall bringen. Er stellte Jesus eine Frage, über die Pharisäer durchaus sehr oft nachgedacht hatten. Es war eine Frage ihrer theologischen Diskussion, die sich hier zu einer Falle konstruiert haben. Der Theologieprofessor kommt zu Jesus und fragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Nun, die Pharisäer hatten genau gezählt. Im Alten Testament haben sie 613 Gebote gefunden. Und jetzt fragten sie, welches ist das größte? Wahrscheinlich haben sie erwartet, Jesus würde mit Hosea 6, Vers 6 antworten. Das hatte er nämlich schon zweimal getan. Einmal, als er mit Zöllnern und Sündern gegessen hatte und einmal in Bezug auf die Sabbatfrage. In Hosea 6, Vers 6 steht Folgendes. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Hätte Jesus hier wieder mit Hosea 6, Vers 6 geantwortet, dann hätten die Pharisäer Jesus vorwerfen können, er würde das Gesetz letztlich verwerfen. Irgendwie haben sie gedacht, er wird sicher wieder Hosea 6, Vers 6 zitieren und dann können wir ihm sagen, du verwirfst das Gesetz, wir müssen dich verhaften. Aber Jesus tat es nicht. Er antwortete auch für die Pharisäer absolut theologisch korrekt. Man könnte sagen, er stopfte auch ihnen das Maul. Aber gleichzeitig war seine Antwort eine extreme Herausforderung. Und zwar nicht nur für die Pharisäer, ich glaube auch für uns heute. All die Diskussionen noch einmal, die wir miteinander haben mögen, auch in Gemeinden, müssen eigentlich verstummen angesichts der Antwort, die Jesus hier gibt. Oder besser gesagt, wir müssen alle unsere Diskussionen und Auseinandersetzungen lernen, im Lichte dessen zu sehen, was Jesus hier sagt. Jesus antwortete eigentlich mit dem Alten Testament. Er zitierte zunächst einen Teil des Glaubensbekenntnisses der Juden, dass diese zweimal am Tag gesprochen haben. Das ist interessant. Zweimal am Tag haben sie dieses Glaubensbekenntnis, die frommen Juden, gesprochen. Die Pharisäer haben das ganz besonders gut gemacht. Und Jesus zitiert es. Es stammt aus 5. Mose Kapitel 6, Vers 5. Da steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und dann zitiert Jesus aus einem Teil im 3. Buch Mose, wo es um das Verhalten gegenüber Mitmenschen geht. 3. Mose 19, 18, da steht, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Wie sollten die Pharisäer hier widersprechen? Er antwortet mit dem Glaubensbekenntnis, das sie täglich zweimal gesprochen hatten. Jesus hat völlig korrekt argumentiert, theologisch korrekt. Und der Theologieprofessor musste Jesus recht geben, wie wir in der Parallelstelle in Markus Evangelium sehen, wo er sagt, du hast wohl gesagt, du hast es richtig gesagt. Was die Pharisäer aber übersehen oder übersahen, ist, was diese Aussage wirklich bedeutet. Man kann das schon jeden Tag zweimal sagen, aber das heißt noch lange nicht, dass man es tut. Das heißt noch lange nicht, dass es im Leben lebendig ist. Das heißt noch lange nicht, dass sie das gelebt haben. Sie wussten das im Kopf. Sie haben es jeden Tag zweimal gesagt. Aber sie haben es nicht gelebt. Und irgendwie möchte ich behaupten, dass es uns ähnlich gehen mag. Wir wissen das auch im Kopf. Aber wie sehr ist es Wirklichkeit in unserem Leben? Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft zu lieben. Und das frage ich nicht nur euch, das frage ich auch mich. Und ich will es mich immer wieder fragen. Ich will nicht wie aus der Kanone geschossen eine schnelle Antwort geben. Darum müssen wir untersuchen, was hier gemeint ist. Und das führt uns zum Zweiten, Gott wirklich lieben. Jesus beschreibt hier die Liebe zu Gott dreifach. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Im 5. Buch Mose, für die, die ganz gut aufgepasst haben, haben wir gelesen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium lesen wir, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Jesus hat also sicher mit diesen vier Punkten geantwortet. Er hat ganzer Verstand zu 5. Mose Kapitel 6 Vers 5 hinzugefügt. Wahrscheinlich, weil er dem hochintellektuellen Theologieprofessor sagen wollte, dass auch sein Verstand nicht dazu da ist, anderen eine raffinierte Falle zu stellen, sondern Gott zu lieben. Gott wirklich zu lieben. Die vier Begriffe überschneiden sich. Wenn wir sie im Griechischen untersuchen, merken wir das, dass sie sich überschneiden. Es ist deshalb auch kein Problem, wenn Jesus hier zusätzlich zu Mose noch den Verstand explizit erwähnt. Ich möchte diese Begriffe kurz skizzieren. Herz. Mit dem Herzen meint Jesus den Sitz des äußeren wie des seelischen und geistigen Daseins. Das Herz ist der Mittelpunkt und die Quelle des geistigen Lebens mit seinem Denken, Fühlen und Wollen. Das Herz ist die Quelle der moralischen Entscheidungen, des sittlichen Lebens, der Tugenden, der Begierden und des Verlangens, der Liebe und der Gesinnung. Mit anderen Worten, das, was uns letztlich wirklich bestimmt und ausmacht, das, was wir sind in unserer ganzen Existenz, das ist unser Herz. Seele. Sie ist das lebenbedingende Element, die Trägerin des Lebens. Wenn sie den Menschen verlässt, tritt der Tod ein. Die jüdischen Märtyrer zur Zeit des römischen Kampfes gegen Israel beteten übrigens dieses Glaubensbekenntnis sterbend, weil sie damit ihre Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen wollten, dadurch, dass sie bereit waren, um ihres Glaubens willen zu sterben. Die Seele gilt aber auch als Sitz und Trägerin innermenschlichen Lebens, der verschiedensten Art. Sie gilt als Sitz des Verlangens, der Lüste, der Empfindungen, der Gefühle, aber dann auch des überirdischen Lebens, das nach dem Tod weitergeht. Verstand. Hier geht es um das Denkvermögen, den Verstand, das Erkenntnisvermögen, die Denkart und die Gesinnung, aber auch um Absichten und Pläne. Und schließlich Kraft. Hier ist vor allem die physische Kraft, die Lebenskraft im Fokus. Was machen wir nun mit diesen drei beziehungsweise vier Aussagen, die eben, wie wir erwähnt haben, sich in gewissen Bereichen überschneiden? Warum erwähnt sie Mose? Warum hier Jesus? Was bedeutet das für die Liebe zu Gott, um die es ja geht? Jesus macht klar, die Liebe zu Gott muss unsere ganze Existenz betreffen. Unsere physische, körperliche Existenz bis ins letzte Detail, aber auch unsere psychische, innere Existenz bis in alle Tiefen, aus denen unsere Überzeugungen kommen, unsere Triebkraft, unsere moralischen Vorstellungen, unsere ethischen Überzeugungen, unsere Werte, bis hin dann zu den praktischen Auswirkungen unseres Denkens und daraus folgend auch unseres Handelns. Sagen wir so, es gibt gar keinen, weder materiellen noch immateriellen Bereich unseres Lebens, der nicht ausgerichtet sein soll auf die Liebe zu Gott, der nicht bestimmt sein soll aus der Liebe zu ihm. Das müssen wir jetzt versuchen, praktisch zu machen. Da könnte man auf hunderte von Anwendungen kommen. Viele von denen sind übrigens in den 613 Geboten des Alten Testaments irgendwie formuliert. Ich möchte ein paar Beispiele nehmen. Wo setzen wir in unseren Lebenszielen, in unseren mittelfristigen Zielen, in unseren kurzfristigen Zielen, von mir aus in unseren Tageszielen, die Priorität? Wo setze ich in meinen Zielen die Priorität? Was ist mir wichtig für den heutigen Tag? Was ist mir wichtig für die kommenden Tage? Was ist mir wichtig für die kommenden Woche und Monate? Ist das, was mir wirklich wichtig ist, motiviert aus der Liebe zu Gott? Geht es mir in meinen Plänen und in meinem Tun um meinen Gott? Oder Liebe dreht sich ja immer um den Geliebten. Das verstehen ganz besonders die, die verliebt sind. Da dreht sich offensichtlich alles um den Geliebten, allerdings hormonell angetrieben, wie wir wissen. Bei Liebe dreht sich um den Geliebten. Dreht sich bei Ihnen, bei dir, bei mir, bei uns alles um Gott? Ist alles, was ich bin, denke, fühle, handle, will, motiviert durch meine Liebe zu Gott? Was kann das praktisch bedeuten? Das kann beispielsweise folgende Fragen aufwerfen. Wie beeinflusst meine Liebe zu Gott den Gebrauch und den Einsatz meiner Zeit? Wofür setze ich meine Lebenskraft ein? Was tue ich mit meinem Geld? Was prägt meine Gedanken? Was beschäftigt mich im Tiefsten? Was beschäftigt mich wirklich? Ist alles in meinem Leben angetrieben und motiviert aus der Liebe zu Gott? Jesus formuliert es auch anders. Im Gebet des Herrn, im Vaterunser, dass wir alle beten, dass wir alle gelernt haben zu beten, finden wir folgende Bitte ganz am Anfang des Gebets. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Oder eben der am Anfang erwähnte Vers Matthäus 6, 33, wo Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich denke, hier könnten wir ganz praktisch nach der Liebe zu Gott in unserem Leben fragen. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber ist das wirklich wahr in unserem Leben? Auch dann, wenn wir ganz ehrlich sind. Geht es mir wirklich um Gottes Willen in meinem Leben? Möchte ich wirklich, dass sein Wille geschieht? Ist mir wirklich das Reich Gottes das Erste in meinem Leben, nach dem ich trachte? Ich bin Missionar, wie ihr wisst. Ich habe vor 35 Jahren meine Heimat und meine Familie verlassen, in einer Zeit, wo es noch kein Skype und noch kein WhatsApp gab und wo das Telefonieren von Österreich in die Schweiz unendlich teuer war. Ich bin um Jesu Willen nach Österreich gegangen, weil ich ihm dienen wollte. Ich habe in der Arbeit in Österreich viel Freude, viel Befriedigung erlebt, viel Segen, das will ich nicht leugnen, aber auch ganz viel Schweres. Immer wieder gab es Zeiten, wo ich am liebsten abgehauen wäre, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, jetzt packe ich die Koffer, ich gehe. Die können mich mal, die Österreicher. Ja. Solche Krisen gab es, viele. So musste ich beispielsweise einmal, nur um ein Beispiel zu nennen, ich musste einmal Geld auftreiben, weil wir entschlossen hatten, ein Grundstück und ein Haus zu kaufen für die Gemeinde in Klagenfurt. Und an dem Tag, wo der Kaufvertrag unterschrieben worden ist, hat plötzlich einer der Kreditgeber gesagt, ich kann 50.000 Franken nicht zahlen, die ich dir versprochen habe. Und in der Folge musste ich panisch versuchen, dieses Geld anderswo aufzutreiben. Und ich könnte euch erzählen, wie wunderbar das der Herr gelöst hat. Er hat ein gewaltiges Wunder getan, aber die Zeit reicht leider nicht. Aber es war ein unglaublicher Stress für mich. Oder wenn ich an die lange Zeit der Mitarbeit bei BAO denke. Wie oft standen wir nicht nur finanziell am Abgrund, aber bei den Finanzen war es immer am herausforderndsten. Oder jetzt bei der REWAG muss ich 140.000 Euro Jahresbudget verantworten. Nicht allein, Gott sei Dank, aber das ist ein ständiger Stress. Ich habe um Jesu Willen vieles auf mich genommen. Ich hätte in der Schweiz bleiben können und Arzt oder Ingenieur werden können, in der reichen Schweiz. Und wie meine Schulkollegen vom Gymnasium könnte ich heute ein wohlhabender Mann sein. Also eigentlich könnte ich locker vom Hocker mit Recht sagen, ja, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, ich möchte, dass sein Wille geschieht, dass sein Reich kommt. Ja, ich liebe Gott, ich habe es bewiesen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann merke ich, dass es doch immer wieder anders ist. Ich kümmere mich um meine Bedürfnisse, auch als Missionar. Ich suche meine Interessen, mein kleines Reich. Ich liebe mich und meine Familie. Aber angesichts dieser Stelle, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit meiner ganzen Kraft, da bin ich ehrlich gesagt weit weg davon. Und damit macht mir Jesu Aussage hier Angst und verlangt irgendwie von mir größten Respekt. Da komme ich mir dann plötzlich vor wie einer dieser heuchlerischen Pharisäer. Jesus sagt hier, eigentlich ist das größte und wichtigste Gebot, Gott zu lieben, weil es alle anderen Gebote zusammenfasst. Und dabei könnte man sagen, Alle Gebote der ersten Tafel der 10 Gebote werden in diesem Gebot gefasst. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denke an den Sabbattag, um ihn zu heiligen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber jetzt spüren wir vielleicht auch deutlich, wenn ich wirklich Gott liebe, dann hat das auch mit dem Nächsten, mit meinem Mitmenschen zu tun. Und mit der zweiten Tafel der 10 Gebote. Und tatsächlich, Jesus setzt fort und sagt, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das zweite Gebot, dem ersten gleich. Und das führt uns zum dritten und letzten Gedanken, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Versuche einmal beispielhaft deutlich zu machen, wie diese beiden größten Gebote zusammenhängen. An einem simplen Beispiel. So wie wir uns beispielsweise verhalten gegenüber unserem Ehegatten und unseren Kindern, dies muss geprägt sein von unserer Liebe zu Gott. Nicht wie das in den meisten Familien der Fall ist, aus der Liebe zu sich selbst. Ehen und Familien sind meistens geprägt von der Liebe zu sich selbst. Und darum funktionieren sie nicht gut. Sie müssten eigentlich geprägt sein von der Liebe zu Gott. Und das möchte ich mal auf ein ganz Banales hinunterbrechen. Du siehst in der Wohnung ein gebrauchtes Taschentuch am Boden liegen. Du denkst, hier sollte meine Frau wieder einmal putzen und sauber machen. Aber dann überlegst du, ich liebe meinen Gott. Und dann hebst du das Taschentuch auf, aus Liebe zu diesem großen, wunderbaren, herrlichen, aber auch heiligen und furchtbaren Gott und aus der daraus folgenden Liebe zu deiner Frau. Aus der Liebe zu Gott heraus wächst die Liebe zum Nächsten. Deshalb ist das zweite größte Gebot, das Jesus hier erwähnt, so eng verbunden mit dem ersten. Man könnte es auch so sagen, wie es Johannes formuliert. 1. Johannes 4, Vers 20 und 21, da sagt Johannes Folgendes. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Die Herausforderung, den Nächsten zu lieben, ist groß. Das wissen wir alle, wenn wir ehrlich sind. Auch hier geht es uns so wie bei der Frage nach der Liebe zu Gott. Lieben wir unseren Nächsten wirklich? Und damit ist nicht einfach die Familie gemeint. In Lukas 10 wird uns berichtet, dass schon einmal ein Theologieprofessor zu Jesus kam. Er wollte wissen, was man tun muss, um ewiges Leben zu erhalten. Und Jesus fragte ihn nach dem, was im Gesetz steht. Und er antwortete dort, der Gesetzesgelehrte, so wie Jesus es hier tat. Er antwortete aber und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und daraufhin sagte Jesus zu diesem Pharisäer, tu's, tu es. Worauf sich der Theologieprofessor rauswinden wollte mit der Frage, wer denn wohl sein Nächster sei. Und da erzählt Jesus dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wenn wir nun das bedenken, dann werden wir auch von dem zweiten Gebot, das so sehr mit dem ersten verwoben ist, unendlich herausgefordert. Da gibt es so viele Notleidende um uns herum. Wie können wir dem allem gerecht werden? Wie können wir wirklich Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst? Mir wird einfach ganz klar, wenn ich ehrlich bin, da ist alles in meinem Leben ungenügend. Da falle ich, wenn ich ehrlich bin, durch. Note 5 oder, ja, 5 ist das Schlechteste. Nein, 1 ist das Schlechteste in der Schweiz. Bei uns ist 5 in Österreich das Schlechteste. Also Note 1. Ungenügend. Aber wir wissen jetzt wohl schon, dass noch etwas hinzugefügt werden muss. Wir können weder Gott lieben, wie wir sollten, noch unseren Nächsten, wie uns aufgetragen werden, wäre aus uns selbst. Es geht nicht. Darum brauchen wir einen Erretter, darum brauchen wir einen Erlöser, einen, der uns zuerst liebt und uns Liebe schenken kann. Wir stehen in der letzten Woche Jesu. Die Pharisäer provozieren Jesus. Jesus antwortet mit diesem größten Gebot. Und sie müssen, wenn sie ehrlich sind, müssen sie alle zugeben, wir fallen durch. Und dann geht Jesus ans Kreuz. Tatsächlich, wenn wir genau hinschauen, Johannes in seinem Brief, er schreibt in Kapitel 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, wir können es ja gar nicht, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und in Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und in Römer 5, Vers 5 lesen wir die ermutigenden Worte, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Kurz gesagt, wir können Gott aus uns gar nicht so lieben, wie wir sollten. Und wir können unseren Nächsten nicht so lieben, wie wir sollten. Wir brauchen dazu Jesus. Wir brauchen seine Liebe. In unserem Text sagt Jesus, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und da finden wir vielleicht versteckt etwas Interessantes. Das griechische Wort hängen, das hier steht, ist genau das gleiche Wort, das dann gebraucht wird für das Hängen Jesu am Kreuz. Ob das ein versteckter prophetischer Hinweis ist von Jesus? Die Pharisäer wollten alle 613 Gebote peinlich genau einhalten. Sie konnten es nicht. Sie stritten darum, welches davon das Wichtigste sei. Aber nichts davon konnten sie zur Genüge tun. Sie scheiterten so wie wir scheitern. Jesus musste alle diese übertretenen Gebote hinaufnehmen auf sein Kreuz, es hinhängen. All die Schuld, die daraus kommt, dass es niemand schaffen kann, niemand kann die 613 Gebote halten. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen, um all unsere Schuld zu tilgen. Darüber denken wir nach in dieser Woche, in dieser Karwoche. Jesus hat es getan am Kreuz von Golgatha. Das ist der einzige Grund, warum wir trotz unserer Schwachheit vor Gott bestehen können. Weil er unsere Schuld getragen hat. Er, der einzig Sündlose war, der alle 613 Gebote gehalten hatte. Er trug unser Versagen, unsere Unfähigkeit, unsere Schuld. Es wurde hinaufgehängt an sein Kreuz. Und jetzt könnten wir zufrieden sein. Aber das ist nun doch ein bisschen zu wenig. Das macht Johannes in seinem ersten Brief wiederum ganz klar. Er schreibt dort zwar, dass, wie wir gesehen haben, dass wir die Liebe von Gott geschenkt bekommen haben. Und trotzdem fordert er dort massiv, dass wir auch lieben. Er schreibt in Vers 4, Kapitel 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir stehen also in einer Spannung. Die Liebe ist uns geschenkt und trotzdem werden wir ernsthaft aufgefordert zu lieben. Trifft das auf uns zu? Überdenke heute oder in den nächsten Tagen zusammen mit mir noch einmal oder wieder, was ist dir wirklich wichtig? Wofür lebst du wirklich? Bist du motiviert aus deiner Liebe zu Gott? Betest du ehrlich, dein Reich komme, dein Wille geschehe? Trachtest du wirklich zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit? Und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Ich glaube, diese Herausforderung müssen wir uns immer wieder vor Augen halten und uns diese Fragen immer wieder stellen, dass wir wieder den Kurs korrigieren können, wenn wir von dem abgewichen sind. Lasst uns darüber nachdenken. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir so danken, dass du all unsere Unfähigkeit hinaufgetragen hast und hingehängt hast ans Kreuz, so wie du dort für uns gehangen bist. Meine, unsere Unfähigkeit, dich zu lieben, so wie es sich gebührt, wie du, Gott, geliebt werden sollst und geliebt werden musst. Und für unsere Unfähigkeit, unseren Nächsten wirklich so zu lieben wie uns selbst. Danke, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen. Dass wir befähigt worden sind durch die Erlösung zur Liebe. Ich möchte dich bitten, hilf uns darüber immer wieder ehrlich nachzudenken. Worum geht es mir wirklich? Ich möchte dich bitten, dass uns diese Frage nicht loslässt. Amen.